Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Zur heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Mein Gast ist heute der Schriftsteller Adolf Muschk. Herr Muschk, Ihr nächster Geburtstag wird der 79. sein. Wie geht's Ihnen mit dem Altwerden?
Leider ist es der 80.
Es ist schon der 80.
Es ist schon der 80. Ja, ja, Sie haben mir ein Jahr gestohlen und da wird man in meinem Alter langsam raffgierig. Nein, ich beginne das, was ich bisher so immer ein bisschen weggewischt habe, schon am eigenen Leib zu spüren. In der Abnahme der Präsenz, der Aufmerksamkeit. Das heißt, man muss viele Dinge kompensieren lernen. Man macht sie langsamer, um sie hoffentlich ebenso selbstverständlich zu machen wie früher. Aber es wächst einem auch etwas zu, an nicht nur an Bedächtigkeit, sondern auch an Nachdenklichkeit, das ich für fruchtbar halte. Also wir sind auf Begrenztheit und Grenzen angelegt und das bekommen wir zu spüren.
Und Sie reflektieren darüber aber auch viel.
Es ist für mich zentral, weil mit Kunst, Umgang mit Kunst hat immer mit Grenzen zu tun. Form heißt Grenze. Ja, also wo endet ein Körper, wo endet ein Gedanke? Das ist eine genauso wichtige Frage wie, wie fängt er an und wo kommt er her?
Sind Sie eigentlich froh darüber, dass Sie als Schriftsteller nie so richtig in den Ruhestand gehen mussten wie in anderen Berufen? Also der Professor Muschk, der musste 1999 aufhören damals, in den Ruhestand gehen. Der Schriftsteller kann ja schreiben bis zum Schluss.
Ja, das ist mir, jeder andere Zustand ist mir unvorstellbar. Ja. Also ich, für mich ist eigentlich die Pensionierung die Freistellung für meine eigene Arbeit gewesen. Und die Professur war nie ein Brotberuf, weil ich an der ETH privilegiert war. Ich musste ja keine Germanisten ausbilden, sondern konnte mit Leuten, die freiwillig kamen, eben, es hieß ja mal Freifachabteilung, über die Dinge reden, die gemeinsam interessierten. Bücher, die wir gelesen hatten, Autoren, die ich empfehle, Autoren, die vorlasen. Also ich bin eigentlich nie aus meinem Gewerbe weg gewesen. Und jetzt bin ich sozusagen ganz alleine wieder dabei.
Ja, aber es ist ja auch ein gewisser Druck. Also Sie wissen, dass Sie immer schreiben können, also müssen Sie es dann auch?
Ja, nur muss ich es eigentlich immer weniger für den Markt. Ich bin weniger abhängig von den Signalen der publizistischen Umwelt als früher. Man weiß, dass man in diesem Alter verloren gehen kann. Man ist ja kein Neuling mehr, der schon als solcher interessiert. Das macht jeder Autor mit, dass das erste Buch, wenn er Glück hat, hochgelobt wird, das zweite dann als Rückschritt betrachtet und vielleicht nach 10, 15 Jahren, wenn er immer noch da ist, dann lässt man ihn gelten. Und irgendwo findet der Prozess statt, wo er sich einnistet in den Speicher oder eben nicht. Und wenn man so weit gekommen ist, dann ist der Rest eigentlich Nuancen, dann ist man mit sich selbst, bleibt man im Schreiben, mit größeren Dingen konfrontiert als mit seiner Marktpräsenz, mit wichtigen Dingen. Die haben durchaus mit dem zu tun, wovon wir geredet haben, mit der eigenen Grenze.
Haben Sie Angst vor dem Ende, also vor dem Sterben?
Ja, Angst vor dem Sterben hat wohl jeder. Aber ich habe mir gemerkt, dass der alte Ernst Bloch einmal im Gespräch gesagt hat, ein Abenteuer steht mir noch bevor, das Sterben. Und ja, die Reise, von der man nicht zurückkommt, jedenfalls nicht als das bekannte Individuum, das ist natürlich erstmal ein schwarzes Loch. Aber ich glaube daran, dass es ein Hintergrund ist für das, was man noch tun kann oder vielleicht nun erst recht und gerade jetzt tun kann. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute auf dieser bewohnten Erde elendiglich vor der Zeit Hungers sterben oder in sinnlosen Kriegen umkommen, ist man mit bald 80 Jahren ein unvorstellbar privilegierter Mensch gewesen. Und das gelegentlich zu spüren und vor sich zu vergegenwärtigen, kann nicht schaden.
Hans Küng hat im dritten Teil seiner Memoiren, die gerade erschienen sind, geschrieben, dass er sich ein selbstbestimmtes Ende mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation vorstellen kann. Machen Sie sich auch solche Gedanken?
Nein. Der Gedanke, den ich mir dazu mache, ist, ich hoffe gewissermaßen zum letzten Mal auf gutes Glück. Ich habe bisher in meiner Umgebung Ärzte, Pfleger kennengelernt, denen ich in einem solchen Fall zutrauen würde, gewissermaßen mich auf meine Art gehen zu lassen. Und ich würde es für einen Übergriff oder einen Vorgriff halten, mir dieses Ende selbst zu besorgen. Ich wüsste auch nicht, wie man sowas zelebriert. Mir gruselt ein bisschen vor diesen Szenen, die man ja aus den Exit und anderen, ich bin übrigens Exit-Mitglied, aber die man von diesen Reportagen kennt, wo sich alle nochmal versammeln und dann beginnt eine Art von Feierlichkeit. Es ist, man hat Glück, wenn man gut sterben kann, aber man kann gut sterben. Und man kann, was ich mir schon wünsche, ist ein hoher Grad von Bewusstheit. Dass das mit einem ebenso hohen, vielleicht unerträglichen Grad von Schmerz gekoppelt sein soll, das ist in der Tat ein schwieriger Gedanke. Aber man kann ja in diesem Fall hoffen und auch glauben, dass die Medizin zur Verfügung steht, die gewissermaßen das Bewusstsein rettet, ohne einem zu Tode, gleichzeitig zu Tode zu martern. Also den Tod erleben muss eigentlich das Letzte sein, was man sich leistet.
Sie waren ja immer, Herr Muschk, und sind es auch noch ein Einmischer. Sie haben sich in die gesellschaftlichen Debatten mit eingemischt, zuletzt bei dieser ganzen Asyldebatte auch um Bremgarten. Haben Sie so im Rückblick den Eindruck, dass sich die Einmischung der Intellektuellen lohnt?
Man tut es nicht um der Wirkung willen. Das ist ja auch die Ausnahme. Und diese Wirkung ist eine durchaus abnehmende. Der Intellektuelle als Instanz existiert ja in der Medienwelt eben bestenfalls noch als Ware, aber nicht als ernstzunehmende und ernstgenommene Autorität.
Wer dem Land das Intellektuelle nötig hat, haben Sie mal Brecht abgewandelt.
Ja, zum Intellektuellen gehört ein Umfeld. Ich kann, eine Schauspielerin sagte mir mal, ich kann nicht die Königin spielen, wenn die anderen nicht spielen, dass ich die Königin bin. Und dieser Zusammenhang, da wird einem natürlich eingedrängt. Nein, man tut es aus Selbstachtung. Dazu gehört ja auch, dass man überhaupt noch gefragt wird. Ne? Und zum Gefragtwerden gehört eine Art von Verkauf, die einem zunehmend unbehaglich wird. Ich ertappe mich sogar bei ausgesprochenen Allergien gegen die Verkaufsstimmung der ganzen Zivilisation. Nur was laut ist, wird gehört. Und in das Marktgeschrei einzustimmen im Namen des Engagements hat etwas in sich selbst Widersprüchliches. Die Leute, die mir als Personen am meisten imponieren, die leben anders und handeln anders. Aber sie reden nicht öffentlich darüber. Vielleicht sind sie auch längst und sogar nicht einmal trostlos daran verzweifelt, mit irgendetwas eine Wirkung zu erzielen, was man nicht selber tut. Ist wie in der Erziehung. Im Grunde nehmen die Kinder nicht an, was sie ihnen erzählen, sondern sie nehmen bestenfalls an, was sie sind und verkörpern. Von Kleist gibt es ein wunderbares Epigramm. Du ermahnst deine Kinder und meinst, deine Pflicht sei erfüllet. Weißt du, was sie dadurch lernen? Ermahnen, mein Freund. Also, vom Engagieren hat keiner gelebt. Und ich erinnere mich auch gerne oder ungerne daran, dass Engagieren ein Wort aus dem Schaustellergewerbe ist. Ein Schauspieler wird engagiert, ein Jongleur oder ein Akrobat. Und etwas davon haftet dem Engagement auch an, wenn es politisch gemeint ist.
Kommen wir hier mal zu Ihrem ersten Musikwunsch, Herr Muschk. Vexation, also Quälerei, haben Sie sich ausgerechnet gewünscht. Das ist ein Stück, mit dem so quasi die neue Musik auch begonnen hat von Erik Satie. Es ist eins der längsten Stücke der Musikgeschichte mit 840 verschiedenen Motiven.
Wir kürzen diese Qual
ab. Wir kürzen diese Qual etwas, aber wie sind Sie auf dieses Stück gekommen?
Vexation ist ja auch ein ironischer Titel. Der ganze Ductus Satis ist ja der eines raffinierten Dilettanten. Das war kein großer Komponist oder Dilettant oder Pianist. Es war im Grunde ein empfindlicher Zeitgenosse, auch ein Parvenu, der sich gewissermaßen in die damalige Kulturszene eingemischt hat. Ein Stück Frühdadaismus steckt da drin. Was mir aber an ihm gefällt, ist, dass diese täuschende Einfachheit der Tonbildung, das klingt wie ein Wiegenlied, das klingt unendlich harmlos und ist im Grunde hochexperimentell. Jedem Ton können Sie nachhören. Es verkörpert so etwas, was ich mir für meine eigene Kunst am liebsten vorstellen würde. Unendlich einfach und unendlich tief, aber die Tiefe liegt an der Oberfläche. Hofmannsthal hat mal gesagt, das ist der Ort für die Tiefe. Ne? Jede Tiefe liegt an der Oberfläche. Dem würde ich sehr zustimmen.
Erik Satie war das, Vexation, gewünscht von Adolf Muschk in Musik für einen Gast. Herr Muschk, hören Sie das Stück manchmal ganz zu Hause?
Ich habe es auch schon ganz gehört, aber es ist ja ein Stück voller Pausen.
Ja.
Man denkt, irgendwie hat es schon aufgehört und dann geht es weiter. Und plötzlich sieht man, dass die Pausen die Musik artikulieren. Und was mir ungemein gefällt an Satie, er spielt so Klavier, wie ich mit 1-2 Fingern, als ich mal angefangen habe und als ich noch Freude hatte und Neugier auf das Instrument. Beides hat sich dann im Klavierunterricht ganz rasch verloren und dem bin ich dann auch wieder entlaufen. Und jetzt hinten herum, gewissermaßen am Ende des Lebens, begegne ich dem Anfang meiner Musik wieder. Nur diese Musik ist selbst schon ein Ende. Sie hat gewissermaßen eine ganze die Gutgläubigkeit an sich selbst hinter sich. Und sie probiert etwas Neues, Neuland. Und die Pause ist für mich, das Loch ist etwas Hochaktuelles, denn alle unsere Medien sind bestrebt, Pausen zu füllen, zu stopfen. Ein Loch darf nicht sein. Die Aufmerksamkeit muss ununterbrochen bei der Stange gehalten werden. Nein, das muss sie nicht. In diesen Pausen findet das statt. wovon wir jetzt reden, auch dann, wenn wir schweigen, was für uns das Wichtigste ist. Mhm. Leben und Tod.
Ich möchte gerne, Herr Muschke, in Ihrer Biografie mal etwas mehr als 50 Jahre zurückgehen. Da waren Sie ein junger Germanist und Sie sind auf dem Seeweg damals zum ersten Mal nach Japan gereist. Das war wohl eine relativ einschneidende Reise, auch für Ihre Zukunft. Sie haben, als Sie zurückkamen, dann 1965 im Sommer des Hasen vorgelegt. Das war ein Japan-Roman, der hat Sie damals auch so in die vordere Reihe der zeitgenössischen Literaten gerückt. Warum ist dieses Japan für Sie so ein riesiger Eindruck gewesen, für jemand, der aus Zürich kommt?
Wegen meiner Vorprägung. Meine Halbschwester, 30 Jahre älter als ich, hat in den 20er Jahren als Gouvernante einer schweizerischen Kaufmannsfamilie mit japanischer Ehefrau, übrigens gehörte sie zum Volkart-Konzern, also dieselben Reinhardts, die jetzt im Suhrkamp-Verlag oder eine Rolle gespielt haben. Als Erzieherin der Kinder dieser Müller ist sie nach Japan gereist. Die pendelten immer, der Vater pendelte alle zwei Jahre zwischen Europa und Japan hin und her. Sie hatten in Yokohama eine große Handelsniederlassung und die Kinder, die Söhne, mussten erzogen sein. Und das war der Job meiner Schwester und die hat 10 Jahre später ein Buch über diese Japanzeit geschrieben. Sie spielte auch in der Zeit des Großen, einer großen, sozusagen, einer Naturkatastrophe vom Umfang derjenigen in Fukushima, nämlich des Kanto-Erdbebens 23. Und das Buch war das erste, was ich als Kind gelesen habe, mein erstes Kinderbuch. Da kam mein eigenes Elternhaus drin vor und ein zweites am anderen Ende der Welt in Kyoto. Und dieses zweite Haus habe ich sozusagen ein Leben lang gesucht. Eine Ellipse hat zwei Zentren und ich musste diese Ellipse vervollständigen bis heute.
Ja, bis heute. Ihre Frau ist Japanerin, ja. Ein Sohn von Ihnen lebt in Tokio.
Lebte. Jetzt ist er als
Journalist.
Ist er Gott sei Dank zum Schweizer Rundfunk zurückgekehrt.
Gut, und wenn wir so diese Bilder aus Japan sehen, also auch nach Katastrophen wie diesen Erdbeben, das was ja relativ häufig dort passiert, oder auch wenn ein Atomkraftwerk auseinanderbricht, dann hat es immer etwas sehr Diszipliniertes, immer sehr viel Kontenance. Mich beunruhigt das manchmal fast. Sollten die Japaner nicht ein bisschen zorniger sein, zum Beispiel auf ihre Regierung, auf diese Industrie, die sie belügt mit der Atomenergie?
Es ist eine grundandere Einstellung zu den Dingen, die bei uns politisch definiert sind und in Japan viel mehr sozial definiert sind. Also wenn ich versuche zu übersetzen, was in Fukushima in der Gesellschaft passiert ist, dann würde ich es etwa so sagen, mein Gott, diese armen Atombetreiber, die müssen ja ungeheuer leiden unter dem, was sie angerichtet haben. Da hätte es noch gefehlt, wenn wir die Last dieser Leute oder die Last der Opfer auch noch vermehren, indem wir sozusagen sie zum öffentlichen Skandal machen. Es gibt eine soziale Kultur in Japan, die einem verpflichtet, gewissermaßen die eigenen Gefühle zu beherrschen. Und das hat für unsere Tradition ungemeine Schattenseiten. Und das, was verdrängt oder unterdrückt oder unter der Oberfläche gehalten ist, existiert natürlich in Japan genauso wie in jeder anderen menschlichen Kultur. Und wenn es zum Vorschein kommt, kann es unbehaglich sein wie in jeder. Ne? Also das Militärregime Japans, die Expansionspolitik und so weiter, das ist ein dunkles Kapitel und eines, das wiederum aus Rücksicht auf die eigenen Eltern und Ahnen weniger ausgebreitet und aufgearbeitet wird als etwa in Deutschland. Und dieser Mechanismus ist uns zunächst fremd. Man lernt nicht, wenn ein Unglück passiert. Man wird doppelt still. Das ist, ich schwanke da oft selbst, da mir diese Haltung ja auch im eigenen Haus begegnet, ob ich sie als eine unglaubliche Tugend oder als eine Störung betrachten soll.
Sie sind ein anderes Temperament. Sie wollen raus mit Ihrer Meinung.
Meine Frau, um jetzt persönlich zu reden, hat ein gewaltiges Temperament. Und wenn die Oberfläche reißt, dann explodiert sie. Also ich kenne das japanische Erdbeben auch aus dem eigenen Haushalt. Da ist man nicht dauernd gefasst. Im Gegenteil.
Kommen wir mal zum zweiten Musikwunsch. Sie haben mal gesagt, der Robert Walser sei der radikalste Schweizer Autor gewesen. Sie haben ihn sogar als einen lautlosen Bombenwerfer bezeichnet. Warum?
Ja, sehen Sie, Robert Walser, das passt auch ein bisschen zum Satie vorher. Robert Walser war ja seinen Zeitgenossen als Leichtgewicht bekannt, außer ganz wenigen, die genauer hingesehen haben. Er war der Spaziergänger im Feuilleton, in deutschen, schweizerischen Feuilletons. Er war ein bisschen skurril, ein bisschen vagant, ein bisschen im Abseits. Wie ungemein gravierend das, was er geschrieben hat, ist, das hat man ihm nicht gleich angesehen. Das ist zum Vorschein gekommen mit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Gesehen hat es Kafka sehr früh, der einer der frühesten Leser Walsers war, bewussten Leser. Gesehen hat es Walter Benjamin. Und in den 60er Jahren ist dann Walser als der wohl größte und bedeutendste Schweizer Autor des 20. Jahrhunderts sichtbar geworden. Aus dem Nebel der holden Vorurteile. Alle seine Idylle sind abgründig. Also er ist seine gut schweizerische oder eidgenössische oder biedermännische Fassade ist durchsichtig auf, wie es Benjamin gesagt hat, eine venezianische Nacht, in der die nur noch einzelne Lampen glühen. Und das singt mein Freund hier auf seine Weise in einem seiner Lieder aus den 60er Jahren.
Ja, Ihr Freund ist Adrian Neef und eben er besingt jetzt Robert Walser und da hören wir jetzt einfach erstmal rein.
Der Himmel ist keine Decke und der Boden ist hart in dem Land. Am besten stehst du mit beiden Beinen drauf. Und soll's dir nicht so gehen wie dem, wo vorkommt in dem Lied, so los für 5 Minuten zu. Robert Walser hat er geheissen, wo ich meine in dem Lied, ist da geboren und in die Schule wie andere Kind. Hat eine Lehre gemacht am Stehpult, wo auf Häusli Papier wie gestochen scharf die ersten Versen standen sind. In diesen Geschichten und Gedichten steht er als Gehülfe vor der Tür, wo seine Handschrift um einen Hungerlohn empfiehlt. Als er sich gefallen hat nach halben, als der Diener käme dazu, denk auch ein Diener, und aus eigenen Taschen stillt. Denk auch ein Diener, und aus eigenen Taschen stillt. Die Nacht ist gross, und die Sonne, die muss aber jeden Tag. Doch wenn sie aufgeht, in einem Buch von ihm wird's hell. Wie besoffen am Juli-Sonntagmorgen steht er da, der Schreiber gehülf mir nicht im Buch und ohne Stell. Zu Bedischwil am See hat's einen Erfinder gegeben, dortzmal. Der ist verlumpet an einem Schützenautomat. Ein Rädchen in einem Kasten, wo ein Hebel einmal X. Der Robert Walser hat beschrieben, wie das geht. Der Robert Walser hat beschrieben, wie das geht. Bücher hat er keine, die sind schwer im Kofferin. Und wenn man rumschaut, hat man mehr davon. Auch von den eigenen Geschichten ist ab im Verleger, wie man es mich so manche im Papierkorb rauskommt. Und wie sollte so ein Vogel können lesen, wie sich's gehört? Der feine Leute hat seine Sprache nach Gülle geschmückt. Man hat seine Geschichte lesen lassen von einem geschleckten Herr. Das hat kein Mensch von dieser Lesegesellschaft gemerkt. Das hat kein Mensch von dieser Lesegesellschaft gemerkt. Der Kopf geht zu Fuss und Bäume hat er erzählt, die reisen nie. kein Wunder, wenn man Wurzeln hat. Er hat unsereins den Rücken gekehrt und ist in die Wälder rein und hat dort draussen in der besten Gesellschaft gelebt. Und hat dort draussen in der besten Gesellschaft gelebt. Der Himmel ist kein Deckel und der Boden ist hart in dem Land. Schau drauf, dass du nicht für nichts vergisst. Bedenk, das ist kein Land von dieser selteneren Art, wo's Neujahr mal im Sommer ist. Wo's Neujahr mal im Sommer ist. Durch Großstädte ist er gelaufen und durch die Felder wie im Traum. Ist nie geblieben, hat sich nie niedergelassen. Und in den Träumen steht hinter dem Rücken einen auf und mischt sich drein. Die hebt er häuf und dem geht er voran. Ich heb der Häuf und dem geht er voran. Es kommt einmal eine Frau vor, die etwas merkt, was raus will. Man soll sich wehren, meint die Selbststadt umzustehen. Hingegen er ist nicht wie unser einer gsi, wo saß er mich. Er hat sie reizend gefunden und sie dem verlassen. Er hat sie reizend gefunden und sie dem verlassen. Immer weiter neben draussen ist ein geraten an den Weg. Das Land ist gross in dieser Leere zwischen uns. Wer Blumen hat am Werchtig gesucht, soll sich nicht wundern. Das haben manche andere schon erfahren, wie man weiss. Das haben manche andere schon erfahren, wie man weiss. Ein Maul voll Loben mal vielleicht. Die leeren Hände im Sack und von den Träumen im höchen Gras ein Faderrest. Von selber gehen keine Türen auf, bei so einem reichen Land. Man lebt von nichts in dieser Weg und gibt sein Best. Man lebt von nichts in dieser Weg und gibt sein Best. Er selber hat sich nie beklagt, das wäre nicht seine Art. Man kann sich ja denken, wie es muss rauskommen. Nur dass er armengenössig gestorben ist, vergessen in einem Heim, das ist nicht schön. Dann könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist nicht schön, da könnt ihr sagen, was ihr wollt.
Adrian Neff hat ein Lied über Robert Walser gesungen, gewünscht hat das Adolf Muschk in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Herr Muschk, Sie haben sich ja als Wissenschaftler und als Autor besonders intensiv mit Goethe beschäftigt und mit Gottfried Keller. Heutzutage muss ja alles aktuell sein. Was würden Sie den jungen Studenten sagen, was an Goethe und an Keller aktuell faszinierend ist?
Ich möchte jetzt ganz gern auf Adrian Neff zurückkommen und die Antwort geben. Gerade das, was er verkörpert und singt und was er in meinem Leben als Freund verkörpert hat, ist wahlverwandt mit dem, was ich mir bei Goethe holen kann. Es ist die höchste Kunst, wie sein Freund Schiller gesagt hat, der sie nicht beherrscht hat, die einem Menschen erreichbar ist, die Lebenskunst. Und einen Lebenskünstler verwechselt man gewöhnlich mit einem Bon Vivant. Es ist aber einer, der Gebrauch macht von der Zeit und ihren Pausen und auch Gebrauch machen lernt von seinen Grenzen. Und für mich ist Adrian Neff einfach als Freund ein lebendes Beispiel dafür, wie man seine Grenzen erleben kann. Er ist ein wunderbarer Liedermacher, ein, wie ich meine, bedeutender Lyriker, hat aber auch ein ganz wichtiges Buch über die Depression geschrieben. Und all das gehört für mich gewissermaßen zum Repertoire, für das 80 Jahre nicht zu lang sind, um es sich anzueignen, oder nicht zu kurz. Und die Autoren, die mich etwas angehen, die waren gewöhnlich nicht die, die ich schon mit 20 oder auch 30 verstanden habe. Es waren diejenigen, die es sich gelohnt hat, immer wieder neu zu lesen und die mir jedes Mal etwas anderes gesagt haben. Und das heißt, nicht diese Autoren sind gewachsen, sondern meine Perspektive, meine Erfahrung, meine Wahrnehmung. Und wenn es eine sinnvolle Umschreibung von Reifwerden gibt, dann ist es ja wohl das. Und zu Reifwerden gehört auch der Mutwille und die Gelassenheit und die Frechheit, die wir in Satie und in Walser, da gibt es auch viel Närrisches, finden. Und dass Alte auch Narren sein dürfen und nicht sozusagen gestreamlinete, nicht verkleidete Junge, ne, oder kostümierte Junge. Das hat einmal zu unserer Kultur gehört. Der Dorftrottel in einem Tessiner oder auch einem Urnerdorf war immer noch, wie bei den Schamanen in Sibirien, ein Sprachrohr der Götter. Er war tabu, man musste ihm Sorge tragen. Man durfte aber auch mit und sogar über ihn lachen. Und diese Breite des Menschlichen, gelten zu lassen bei sich selbst und bei anderen, die ganz anders sind und anders sein dürfen, das ist für mich sozusagen die Lektion, die ich bisher aus meinen paar Jahrzehnten mitgenommen habe. Und die Literatur ist für mich in diesem Sinne unentbehrlich. Also Goethes Wahlverwandtschaften sind als Darstellung des Homo sapiens, der ja eine junge Produktion der Natur ist, trotz der gewaltigen Sprünge, die er in letzter Zeit getan hat, ist so viel aktueller geblieben. Ich sehe mich und meinen Nachbarn und meine Nachbarin so viel deutlicher durch dieses Vergrößerungsglas als durch irgendeinen Ratgeber in einer Zeitung, dass ich mir die paar Lektüren, die mich selber begründet haben, einfach nicht nehmen lassen will.
Das ist interessant. Das heißt, wenn Sie die Wahlverwandtschaften alle 20 Jahre wieder neu vornehmen, dann lesen Sie jeweils ein völlig anderes Buch.
Ja. Es gibt darin eine Figur, die ich als junger Germanist noch von meinem Professor damals, Emil Steiger, als Heilige dargestellt gesehen habe. Und es gab eine Phase, wo ich gesehen habe, dass sie eigentlich eine Hexe ist. Und jetzt sehe ich, dass zwischen beiden kein großer Unterschied ist. Das heißt, auch das ist ein Satz von Goethe, das Gegenteil wahrer Sätze ist genauso wahr. Und eine Hexe und eine Heilige, die sind in einer Person bequem unterzubringen. Noch ein paar mehr.
Sie haben sich mal als Schweizer Staatsbürger und als deutscher Kulturbürger bezeichnet. Wie meinen Sie das?
Auch ein Stück Tradition, in dem Fall diejenige Gottfried Kellers. Der junge grüne Heinrich, als er über die Grenze nach Deutschland geht zum ersten Mal, trifft einen deutschen Grafen, einen Liberalen, und der sagt, ihr habt jetzt alles. Das war nach 1948, ihr habt euren Bundesstaat, ihr habt die politische Freiheit. Alles, was ihr jetzt braucht, ist noch eine Nationalkultur. Dann sagt der grüne Heinrich, nur das nicht. Wir haben mehr als eine Nationalkultur. Wir nehmen teil an drei großen Weltkulturen. Und unsere kulturelle und politische Pflicht ist es, das Beste aus unseren Nachbarnvölkern mitzunehmen und sozusagen unter einem Dach zu vereinigen. Das ist mein Verständnis von Kulturbürgertum. Und da bin ich, Keller hat sich noch einen deutschen Dichter genannt, das täte man heute aus politischen und historischen Gründen nicht mehr. Aber in der Sache sind wir Teil eines Sprachgebiets und eines Kulturgebiets, von dem sich abzutrennen schwachsinnig wäre und durchaus auf unsere Kosten geht und gegangen ist, als wir es versuchten.
Sie haben ja auch sehr viel in diesem deutschen Kulturkreis gearbeitet. Sie waren Präsident der Berliner Akademie der Künste und in vielen anderen ähnlichen Einrichtungen. Was ist denn für Sie das Besondere an der deutschen Sprache? Was hat sie anderen Sprachen voraus?
Wissen Sie, ich gehöre zu einer Generation, wo man heilige Texte der Schweiz, nicht nur die Bibel, die ohnehin, sondern auch heilige Texte der Schweiz, wie die Bundesverfassung oder den Text der Nationalhymne oder auch die Predigten der Kirche, noch auf Hochdeutsch kennengelernt hat. Also Hochdeutsch war auch unsere Sprache. Sie wurde nicht bei jeder Gelegenheit gesprochen, nur bei bestimmten. Aber sie war Teil der eigenen Identität. Und diese primäre Zweisprachigkeit kam auch der Mundart zugute. Einer, der zwei Sprachen lernt, die deutlich unterschieden ist wie seine Mundart und das Hochdeutsche, der entwickelt ein Gefühl für Sprache überhaupt. Und diesen ungemeinen Vorzug, den die Schweizer haben und viel zu wenig ausspielen, heute läuft ja alles auf ein Kitchen-Englisch hinaus, ne? Das ist eine Pflanzschule für die für das eigene kulturelle Verhalten. Man lernt besser lesen. Man lernt auch mit Differenz umgehen, mit all dem, was ganz nützlich ist, auch im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und als Schweizer deutscher Sprache, deutscher Vatersprache, wie Dürrenmatt sagen würde, Mundart wäre die Muttersprache, fühle ich mich privilegiert und nicht behindert. Was Robert Walser, von dem wir gehört haben, hat natürlich Hochdeutsch geschrieben. Es gibt von ihm kaum Mundartgedichte, aber er kommt rüber in der Mundartdichtung Adrian Neffs als sozusagen kosmopolitische Figur, als übersetzbare Figur. Er ist ja auch ein enorm französischer, ein französisches Lebensgefühl. Ich habe diesen Typ als Fantaisist in der Rekrutenschule kennengelernt. Und das tut eben wohl, dass wir in der Schweiz das ungeheure Glück haben, auch an der französischen Kultur zu partizipieren. Wir nehmen es nur viel zu wenig wahr.
Jetzt hören wir Jacques Brel. Das passt jetzt am besten dazu. Sie haben sich Marieke von ihm gewünscht. Ist Jacques Brel, ist das romantische Erinnerung an 60er Jahre? Oder?
Auch, aber in erster Linie in diesem Zusammenhang ist es eigentlich ein Liebesbekenntnis zu einem im Allgemeinen ungeliebten Land, nämlich Belgien, das gewissermaßen ähnliche Voraussetzungen hat wie die Schweiz, multikulturelle, und damit ein bisschen weniger anfängt. Das heißt, vielleicht auseinandergefallen wäre, wenn es nicht ein König und eine europäische Hauptstadt wäre. Aber es ist ein Land meiner heimlichen Liebe, und die Zweisprachigkeit, die Brel hier demonstriert, weist ihn ja als typischen Flamen, als Eulenspiegel aus. Er ist eben nicht der Pariser Chansonnier, sondern er ist der gebürtige Belgier. Das hört man jetzt.
Aïe, Marieke, Marieke, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marieke, Marieke, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pesait-il torrent de Bruges à Gand. Ai, Marieke, Marieke, sur tes vingt ans, que j'aimais tant de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn houde harde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het land over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, revient le temps, revient le temps de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, revient le temps où tu m'aimais de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le soir souvent entre les tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, tous les étangs m'ouvrent leurs bras de Bruges et Gand, de Bruges et Gand, de Bruges et Gand, de Bruges et Gand, de Bruges.
Brel mit Marique, gewünscht von Adolf Muschk in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Jetzt sind wir mittendrin in Europa, in Belgien. Herr Muschk, Sie haben ja viel über Europa nachgedacht, auch über ein Europa mit der großen Kultur und mit den großen Köpfen, die wir immer wieder hatten. Würden Sie sagen, heute fehlen Europa ein bisschen die guten Geister?
So kann man es ausdrücken, ja. Und ich schwanke immer wieder, wie viel gute Geister braucht es bestimmt, aber vielleicht gar nicht so viel Bewusstsein, wie man uns immer abverlangt. Es braucht Glück. Es hat das wahnsinnige Unglück zweier Weltkriege gehabt, hat aus diesem Stoff etwas gemacht, was ich in meinem Verhältnis gerne als bleibende Leistung sehen würde. Einer, der man Sorge tragen muss und gar nicht genug Sorge tragen kann. Die nächste Generation und die übernächste und jetzt schon die dritte nach dem Krieg hat natürlich das Bewusstsein dafür nicht mehr. Nun denke ich, dass es in der Schweiz, das ist mein ketzerischer Vergleich im 19. Jahrhundert, nicht ganz anders gewesen ist. Appenzeller und Genfer hatten so gut wie nichts gemeinsam an ihrer Geschichte, weder Sprache noch Kultur. Sie haben sich aufgrund ganz verschiedener Geschichten zusammengerauft, oder um es genau zu sein, sie sind zusammengeprügelt worden von Napoleon und dann vom Zar Alexander im Wiener Kongress mit der immerwährenden Neutralität geschlagen. Also sie haben aus ganz vielen Versatzstücken etwas gemacht, was sich eigentlich theoretisch gar nicht machen ließ. Es hat sich aufgrund günstiger Umstände und auf dem Hintergrund des geschichtlichen Unglücks zusammengefunden. Und ganz ähnlich geht es mit Europa, hoffe ich. Es hat gewissermaßen keine bewussten Akteure, Großeuropäer wie Adenauer, de Gaulle, auch noch Kohl und Schmidt nötig, um zu entstehen. Es entsteht heute auch auf dem Weg einer immer noch überblickbaren Bürokratie. Es entsteht auf dem Weg der Abneigung gegen eine Zentrale, die gehört zu jedem Föderalismus. Es ist im Grunde, was sich jetzt abbildet, unter globalisierten Umständen, die natürlich eine ganz neue Art von Herausforderung bedeuten, es ist etwas wie eine Eidgenossenschaft. Und interessanterweise hat ein Schweizer, und zwar einer, den die Zürcher davongejagt haben, nachdem er in einem Putsch an die Macht kam, ein Herr Bluntschli, hat als Müncher, als Staatsrechtler, als Schweizer Exilant, Staatsrechtler in München und Heidelberg, eine der ersten europäischen Verfassungen entworfen. Das weiß man in der Schweiz nicht mehr, weil man leider keinen Wert legt auf die Zugehörigkeit, auch die aktive, zu Europa. Aber es ist interessant zu sehen, wie dieser Mann sozusagen ein Europa entwirft in der Mitte des 19. Jahrhunderts, das eigentlich genau dem entspricht, was man sich heute als Unmöglichkeit und doch als Notwendigkeit vorstellen muss. Ein erzföderales Europa, aber eines, das genug zentrale Hoheiten hat, um funktionsfähig zu sein. Wenn es die nicht hat, sehen wir ja, was in der Eurokrise was passiert. Es ist sehr leicht möglich, dass diese Errungenschaft in den nächsten Jahren vor die Hunde geht.
Mhm. Europa ist eben sehr stark zu einem Kürzel verkommen, nämlich zu Euro. Im Hinblick auf Ihren nächsten Musikwunsch, der führt uns in den Süden, nach Italien, ja. Europas. Wer ist denn nach Ihrer Ansicht jetzt schuld an dieser Schuldenkrise? Und in wessen Schuld stehen diese Griechen zum Beispiel, wenn man die Bilder sieht? Das ist ja zum Herz erweichen, was da passiert im Moment, oder die Italiener auch.
Ich war auf dem Höhepunkt der Krise in Griechenland und habe unter meinen Gesprächspartnern niemand getroffen, der ohne Selbstkritik gewesen wäre. Aber es gibt ein Buch eines amerikanischen Autors, David Graeber, über Schulden. Und er weist nach, dass das, was wir darunter verstehen, eigentlich eine völlige Entstellung des ursprünglichen Verhältnisses zwischen Schuldner und Gläubiger ist. Das war nämlich ein Vertrauensverhältnis. Schulden, die Urform der Schulden ist der Kredit, den ich dir persönlich gebe aufgrund dessen, was ich von dir weiß. Ein Rest davon gibt es noch bei der Investition in ein Start-up-Unternehmen und so weiter. was heute Schuld heißt, hat nichts mehr mit der wirtschaftlichen Realität, mit der gefühlten Wirklichkeit der Leute zu tun. Und wenn wir schon von Schuld reden, die Schulden, in sich Europa gegenüber den Griechen befindet, die können wir gar nicht abzahlen. Das hat Herr Grübel einmal gesagt, ausgerechnet als gebildeter Banker, hat gesagt, also die Griechen haben Europa konstituiert. Und etwas wie Dankbarkeit wäre ja auch möglich. Die Griechen haben von den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg keine Reparationen verlangt. Und die Deutschen haben ihnen jetzt ihre Mercedes verkauft, ne? Als sie diesen Kredit hatten. Und sie haben sehr wohl von den Schulden der Griechen gelebt oder den Schulden der Italiener, Spanier und so weiter. Also es geht nicht, dass man jetzt sagt, von jetzt an bist du, Grille, dazu verurteilt zu verhungern, weil du den ganzen Sommer gesungen hast. Ich, Ameise, habe gearbeitet, jetzt bist du eben dran. Das ist keine europäische Solidarität, das könnten wir in der Schweiz zwischen den Kantonen auch nicht praktizieren. Das haben die Deutschen zum Glück nicht praktiziert bei der Vereinigung, ne? Wo der Osten auch völlig anders funktioniert hat. Auch viel mehr anders als Griechenland und Italien, deren Lebensstandard und Lebensqualität, ja, das ist das Peinliche, immer noch durchschnittlich höher ist als der Deutsche.
Mhm. Gleichwohl heißt das Album, aus dem wir jetzt etwas hören, heißt Bananarepublik von Lucio Dalla und Francesco De Gregori. Ma come fanno i marinai? Wir hören jetzt einfach mal in diese zwei Reihen und reden dann noch kurz über Italien.
Dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre, sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però?
Intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
Cuore appresso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora,
chissà. Ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride, come fanno i marinai con questa noia che li uccide, addormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare, che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York. Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini però?
E intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso a
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora, chissà.
Lucio Dalla und Francesco de Gregori, Herr Muschk, Bananenrepublik, haben die beiden ihr Album genannt. Ist nicht ein Land, in dem jemand wie Silvio Berlusconi dreimal freiwillig von den Menschen gewählt wird, wirklich eine Bananenrepublik?
Ja, so sehen es ja auch die beiden Cantautori. Ne? Ja. Das war lange, lange, lange vor Berlusconi. Aber ein Berlusconi muss Europa ertragen. Ne? Es ist ja zum Glück kein Hitler und Mussolini. Er ist auch ein Popanz. Und man zweifelt natürlich als Nordländer am gesunden Menschenverstand der Leute, die so einen wählen. Aber zugleich grinst man über diese Wahl, weil sie ja auch von so viel Kindlichem, das wir nicht entbehren können, eingegeben ist. Bewunderung für Macht, für Geld, für unbeschränkte Verfügung über Frauen. All das sind ja infantile Träume. Wenn sie mal einer verkörpert, soll man ihn nicht gleich auf den Scheiterhaufen verbrennen. Allerdings darf er Europa auch nicht an die Wand fahren. Ne? Und jetzt versucht sich das System von diesem Ballast zu befreien und braucht dazu, glaube ich, die Geduld und, ich scheue mich nicht zu sagen, die Zuneigung der anderen Europäer. Denn es ist nicht damit getan, dass man, das gilt für Italien genauso wie für Griechenland, dass man ein Land, ohne dass wir nicht mal wüssten, was Schönheit ist, was Genuss ist, dass man es disqualifiziert, weil sie nicht arbeitsam oder sich schinden wie wir oder weil sie diese Freiheit haben, die Anarchie, die auch in den Liedern der damals linken Liedermacher aufklingt. Und man kann die Zivilisation nicht kastriert haben. Sie braucht immer noch die Nahrung des Rohen, dessen, was von unten aussteigt. Und nur vulkanische Erde ist fruchtbar.
Sie sind, Herr Muschk, immer noch sehr viel unterwegs. Das hat man jetzt auch durchhören können. Sie haben auch mit 79 noch so sehr viele Lesungen. Sie halten Vorträge. Sie schreiben noch. Haben Sie sich denn bei all dem Tun auch so ein soziales Umfeld zu Hause aufgebaut, dass Sie das Gefühl haben, ich bin aufgefangen, wenn ich mal nicht mehr so umeinander reisen kann?
Soziales Umfeld heißt ja eine tragfähige Partnerschaft, ne? Denn alles andere, Sie meinen ja nicht die Spitex.
Nein.
Also das Umfeld, das wir uns gebaut haben, meine Frau und ich, passt uns, glaube ich. Wir selber gegenseitig passen uns nicht immer. Aber wir versuchen in unseren guten Augenblicken nicht alles auf die kulturelle Differenz zu schieben, die zwischen Japan und Europa erheblich ist und bleibt und sogar noch akzentuierter wird im Zusammenleben, sondern ein großer Teil davon geht auch auf Kosten unserer Persönlichkeiten oder aufs Konto unserer Persönlichkeiten, die verschieden sind. Aber wir lieben uns und haben das nicht vergessen und lieben uns vielleicht gerade deswegen, weil die Verständigung keine scheinbar selbstverständliche ist. Sie macht mir jedenfalls auch bewusst, dass es im Leben nie war. Und entweder die sogenannte Selbstverständlichkeit auf Romantik oder Missverständnis oder Projektion beruht. Und dass die Art Verhalten, damit komme ich nicht durch. Und das ist ein enormes Jugendtraining im hohen Alter. Ich muss jetzt Dinge lernen, die ich als junger Mensch versäumt habe.
Und zum Schluss dieser Sendung hören wir am Piano auch Ihre Frau. Sie haben sich ein Stück gewünscht, ein Chopin, Nocturne 9, Opus 903. Ihre Frau spielt also aktiv das Piano auch zu Hause?
Das darf sie gewissermaßen nicht wissen. Und ich widme ihr ja jetzt sozusagen diese Sendung mit ihrem eigenen Stück. Ich habe ihr Klavierspiel im Ohr. Wenn ich arbeite im Nebenzimmer, arbeitet sie nicht weniger intensiv. Und ich bin ja nicht verpflichtet, ihre Selbsteinschätzung, dass sie keine Pianistin sei, zu übernehmen.
Also, Atsuko Kanto Muschk, Zum Schluss der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Herzlichen Dank, Adolf Muschk, dass Sie bei uns waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.